Offenbarung, Teil 6, der vorletzte Teil dieser Serie. Ich starte aber nicht in der Offenbarung, sondern in Narnia. Oha, Sarah, ich weiß, Spoiler und so, ne? Aber nun gut, müssen wir jetzt durch. Chroniken von Narnia, die dies nicht kennen, siebenteilige Buchserie des großen britischen Autors C.S. Lewis. Eigentlich eine Kinderbuchserie, aber mindestens ebenso für Erwachsene lohnend. Sarah liest ja im Moment per Zoom daraus vor. Also, worum geht's? Wer es nicht kennt, Narnia ist ja so eine Art Parallelwelt. Dort gibt es sprechende Tiere und Fabelwesen. Narnia wird erschaffen vom großen Löwen Aslan. Er singt diese Welt hervor. Schon kurz nach der Schöpfung dieses Landes, dieser Welt, kommt eine Hexe nach Narnia und bringt das Böse mit. Viele Jahre später herrscht die böse Hexe in einem ewigen Winter ohne Weihnachten über Narnia, wird dann aber von Aslan und vier Kindern befreit, die durch einen Wandschrank nach Narnia hineinpurzeln. Das mal so ganz grob, worum geht's in dieser Serie. Ich möchte heute aber quasi auf die Offenbarung von Narnia zu sprechen kommen, auf das letzte Buch, der letzte Kampf. Und ja, nun sollten sich alle die Ohren zuhalten, die Sarah bis zum Schluss, bis zu der letzte Kampf zuhören wollen, ohne gespoilert zu werden. Denn ein bisschen werde ich das jetzt tun. In der letzte Kampf endet die Geschichte von Narnia. Noch einmal wird Narnia unterdrückt, noch einmal landen Kinder aus unserer Welt in Narnia und es wird gekämpft. Aber dieses Mal ist es eben der letzte Kampf, deshalb dieser Titel. Denn am Ende kommt Aslan, der Schöpfer und Erlöser dieser Welt, zurück nach Narnia. Und dann erlischt die Sonne, die Sterne fallen vom Himmel, das Tor nach Narnia wird geschlossen und die Geschichte dieser Welt endet. Die Geschichte der Lebewesen von Narnia endet damit aber noch nicht. Denn alle Lebewesen von Narnia erscheinen noch einmal vor Aslan. Vor dem Aslan, der für Narnia im Grunde das ist, was Jesus für uns ist. Und vor ihm findet ja so etwas statt wie das letzte, das jüngste Gericht. Und da möchte ich jetzt mal ein paar Sätze daraus vorlesen, wie C.S. Lewis dieses jüngste Gericht von Narnia beschreibt. Alle Tiere eilten herbei. Als sie dann vor Aslan standen, wurde jedem von ihnen zuteil, was ihm zukam. Sie alle sahen Aslan ins Antlitz, doch sie hatten wohl auch keine andere Wahl, anderswohin zu schauen. Bei manchen Geschöpfen, die ihn anblickten, schwankte in den Gesichtern der Ausdruck von Furcht bis Hass. Bei sprechenden Tieren dauerte das Wechselspiel von Furcht und Hass nur den Bruchteil einer Sekunde. Man spürte es förmlich, wie sie aufhörten, sprechende Tiere zu sein. Sie wurden wieder gewöhnliche Tiere ohne Sprache. Alle Geschöpfe, die Aslan in dieser Weise ansahen, schwenkten rechts ab, von Aslan gesehen aus links, und verschwanden in einem riesigen Schatten, der sich zur Linken der Türöffnung ausbreitete. Niemand hat sie je wieder gesehen oder weiß, was aus ihnen wurde. Die anderen Geschöpfe aber blickten Aslan ins Gesicht und liebten ihn. Wenn auch einige zur gleichen Zeit immer noch Angst hatten. Sie kamen zur Tür herein und gingen zur Rechten Aslans. Unter den glücklichen Geschöpfen, die nun kamen und sich um Tirian, den letzten König, und seine Freunde scharten, waren auch alle, die sie tot geglaubt hatten. Klughuf, der Zentaur, Kleinod, das Einhorn, der gute Eber und der gute Bär, Weitsicht, der Adler, die Hunde, die Pferde und Poggin, der Zwerg. So beschreibt C.S. Lewis das, was man das jüngste Gericht von Narnia nennen könnte. Die Entscheidung über das endgültige Schicksal aller vernunftbegabten Wesen dieser Welt. Und die Frage eben in dieser Fantasiewelt lautet, verschwinden sie im riesigen Schatten oder treten sie durch die Tür ein ins Leben, in Aslans Welt? Eine sehr ähnliche Szene beschreibt Johannes in der Offenbarung für uns. Für uns vernunftbegabte, liebende Wesen in unserer Welt. Wir lesen miteinander Offenbarung 20, 11 bis 15. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Für sie gab es keinen Platz mehr. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die einfachen Leute. Sie standen vor dem Thron. Buchrollen wurden geöffnet. Auch das Buch des Lebens. Dann wurde das Urteil über die Toten gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Rollen aufgeschrieben waren. Da gab es mehr die Toten heraus, die in ihm waren. Auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Über alle wurde das Urteil gesprochen, über jeden so, wie es seinen Taten entsprach. Der Tod und das Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, der See aus Feuer. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den See aus Feuer geworfen. Ja, so beschreibt die Offenbarung des Johannes das letzte, das jüngste Gericht Gottes über unsere Welt, über uns Menschen. Vor sein Angesicht flohen Erde und Himmel. Erde und Himmel vergehen. Sie verschwinden ins Nichts. Das ganze Universum wird quasi aufgerollt und verschwindet im Nichts. Das Universum vergeht, aber wir Menschen vergehen eben nicht. Und jeder Mensch, so wird es hier beschrieben, tritt vor den Richterthron Gottes. Jeder, der jetzt noch lebt und jeder, der schon 100 oder 1000 oder 10.000 Jahre tot ist, sie alle erscheinen vor dem Thron. Und dann werden Bücher geöffnet. Alles, was wir Menschen niemals getan haben, ist darin aufgezeichnet. Das Gute wie das Schlechte. Und dann steht da, den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Ja, alles kommt ans Licht. Und alle werden von Gott gerecht beurteilt nach ihrem Handeln. Nun ist aufschlussreich, dass es da ja offenbar zwei Sorten von Büchern gibt. Offenbar die ganzen Bücher, in denen die Taten aufgeschrieben sind. Und dann gibt es ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Und aufschlussreich ist, niemand wird gerettet durch das, was in den Büchern steht, wo die Taten der Menschen aufgeschrieben sind. Das steht da nicht. Wer Gutes getan hat, der kommt in die Welt Gottes. Wer Böses getan hat, wird in den See aus Feuer geworfen. Nee, so steht es da eben nicht. Offenbar kommt raus, nach dem, was in diesen ganzen Büchern mit den Taten steht, wird keiner gerettet. Denn alle sind schuldig. Jeder auf seine Weise. Das scheint die Konsequenz zu sein, aus dem, was in den Büchern steht. Und daher kann das Urteil daraus nur lauten, schuldig, kein Zutritt zur neuen Welt Gottes. Aber dann gibt's da eben das andere Buch. Und da stehen keine Zarten drin. Da stehen nur Namen drin. Und wessen Name in diesem Buch genannt ist, der wird freigesprochen. Der geht ins Leben. Welche Namen stehen in diesem Buch? Wenn man mal insgesamt guckt auf das Zeugnis der Bibel und gerade des Neuen Testaments, wird man von gerade von Paulus her sagen, es sind die Namen derer, die zugeben, dass es mit ihren Taten, ihren guten Taten nicht weit her ist. Es sind die Namen derer, die erkannt haben, dass sie nicht gut genug sind für die neue Welt Gottes. Und damit sind es die Namen derer, die auf Jesus vertraut und ihn angenommen haben. Deren Namen stehen im Buch des Lebens. Bei ihnen entscheiden die Werke eben nicht mehr über ihr ewiges Schicksal, sondern es entscheidet das, was Jesus für sie getan hat. Er hat doch sein Leben für uns gegeben, er hat unsere Schuld getragen und darum, wenn Jesus glaubt, wer ihm vertraut, dessen Name steht im Buch des Lebens. Nun gibt es da auch noch den zweiten Teil. Es gibt die, deren Namen eben nicht dort gefunden wurden. Und dann steht da dieser furchtbare Satz, diese furchtbaren Verse. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in See aus Feuer geworfen und das ist der zweite Tod. Dessen Name nicht dort geschrieben steht, muss an den Ort, der eigentlich nur für den Erzbösewicht, für den Satan und den Tod und das Totenreich vorgesehen ist. Kein Mensch sollte da jemals hin. Aber offenbar ist es doch eine Möglichkeit. Dessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wird aus der Gemeinschaft von Gott mit Gott ewig ausgeschlossen. Aus der Gemeinschaft mit Gott ewig ausgeschlossen zu sein, das ist die Hölle. Das ist schon starker Tobak. Es wäre viel schöner, wenn ich was anderes sagen könnte. Wenn ich sagen könnte, komm am Ende alle im Himmel an. Und eines ist sicher, das wäre Gott auch am liebsten. Er will doch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt geliebt. Darum Jesus. Gott will nicht, dass irgendjemand aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Und doch steht das hier. Wer nicht in Buch des Lebens stand, wurde in den See aus Feuer geworfen. Warum ist das so? Warum kann Gott nicht einfach alle in den Himmel hineinlassen? Warum kann Gott nicht einfach alle versöhnen? C.S. Lewis hat in einem anderen Buch, kein Spoiler, sondern etwas, was im anderen Buch steht, über den Schmerz, einmal ein Gedankenexperiment angestellt, das zumindest mir geholfen hat, es besser zu verstehen. Ich will nicht sagen, es vollständig zu verstehen. Das würde ich selber nicht sagen, aber es zumindest besser zu verstehen. Er schreibt Folgendes. Stell dir einen Menschen vor, der zu Wohlstand und Macht gelangt ist durch fortgesetzten Verrat und konsequente Grausamkeit, durch selbstsüchtige Ausbeutung jeder edlen Regelung bei seinen Opfern, über deren Einfalt er sich derweil lustig macht. Ein Menschen, der so zum Erfolg gelangt, diesen Erfolg benutzt zur Befriedigung seiner Lust wie seines Hasses. Und der zum Schluss auch noch den letzten Fetzen Gaunerehre von sich tut, indem er seine eigenen Komplizen verrät und noch in deren letzten Augenblicken über ihre Verblüffung und ihre ungläubigen Gesichter lacht. Stellt euch einen solchen Menschen vor. Nehmen wir ferner an, er tue all dies nicht, wie wir uns gerne vorstellen, mit schlechtem Gewissen oder auch nur mit ein wenig Unbehagen. Nein, er hat dabei den guten Appetit eines Schuljungen und den Schlaf eines gesunden Säuglings. Ein famoser, rotbackiger Mann, dem nichts in der Welt Sorgen macht, der bis zum Schluss unerschütterlich davon überzeugt ist, dass er allein die Antwort gefunden hat auf die Rätsel des Lebens. Dass Gott und die Menschen Narren sind, die er in die Tasche steckt. Dass seine Lebensphilosophie in jeder Hinsicht erfolgreich, befriedigend und angreifbar ist. Nun stellt C.S. Lewis die Frage, was soll Gott mit solchen Menschen machen? Und er sagt nochmal deutlich, hier geht es hier nicht um irgendwelche Rachegelüste, sondern um ihre Einstellung. Es geht um Gott und diese Menschen. Also, was soll Gott mit diesen Menschen machen? Soll er ihre vergangenen Sünden auslöschen? Soll er um jeden Preis, damit sie einen neuen Start bekommen, jede Schwierigkeiten ausräumen und jede mögliche Hilfe auf wunderbare Weise anbieten? Soll er das tun? Aber genau das hat er ja getan auf Golgatha. Soll er ihnen vergeben? Aber sie wollen ja keine Vergebung. Soll er sie also gewähren lassen? Ach, ich fürchte, schreibt C.S. Lewis, ach, ich fürchte, genau das ist es, was er tut. Er lässt sie gewähren. Sie wollen ohne Gott sein, nun müssen sie ohne Gott sein, würde ich hinzufügen. Vielleicht hilft es ein bisschen, diesen schwer erträglichen Gedanken vom zweiten Tod besser zu verstehen. Nun gibt es noch eine Frage, die vielen Christinnen und Christen schwer auf dem Magen liegt und mir lange auch sehr auf dem Magen gelegen hat. Ich frage nämlich, ja, habe jetzt so zwei Menschensorten beschrieben, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und die ohne Gott sein wollen. Aber es gibt ja noch eine Menge dazwischen und vor allem gibt es die Menschen, die nie was von Jesus gehört haben. Oder nie das Richtige von Jesus gehört haben, die irgendwie ein völlig schiefes Bild von ihm nur gehört haben. Was ist denn mit denen eigentlich? Haben die einfach nur Pech gehabt? Konnten ja ihr Vertrauen nicht auf Jesus setzen, aber tja, leider verloren. Mal ganz ehrlich, das würde mir sehr schwer fallen, an so einen Gott zu glauben, der so handelt. C.S. Lewis hat auch diese Frage sehr tiefgründig durchdrungen und bedacht und hat so seine Antwort auch in der Geschichte von Narnia verpackt. In diesem Buch gibt es auch einen Mann namens Emet. Emet ist ein Fürstensohn und kämpft auf der Seite des Bösen im letzten Kampf. Dazu verehrt er nicht Aslan, der für Narnia eben das ist, was Jesus für uns ist, sondern er verehrt einen grässlichen Götzen, Tasch mit Namen. Doch dann trifft Emet nach dem Ende von Narnia auf Aslan selbst. Und Emet erzählt darüber. Jetzt nochmal ein längeres Zitat. Da begegnete mir ein gewaltiger Löwe, schnell wie ein Strauß und groß wie ein Elefant. Seine Mähne glich reinem Gold und die Helle seiner Augen war wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Da fiel ich vor ihm nieder und dachte, das ist meine Todesstunde, denn der Löwe, der alle Ehren würdig ist, wird schon wissen, dass ich immer Tasch gedient habe, diesem grässlichen Götzen. Und nicht ihm. Aber ist es nicht besser, den Löwen zu sehen und dann zu sterben, als der Tisrock, der mächtigste Fürst, der Welt zu sein und zu leben, ohne ihn zu sehen? Der ruhmreiche Löwe beugte sein goldenes Haupt, berührte meine Stirn mit der Zunge und sagte, Sohn, sei mir willkommen. Aber ich erwiderte Aslan, du Gewaltiger, ich bin nicht dein Sohn, sondern Diener des Tasch. Er antwortete: Kind, allen Dienst, den du Tasch geleistet hast, rechne ich dir als Dienst an, der mir galt. Da überwand ich meine Furcht, weil ich nach Weisheit und Verstehen dürstete. Und ich fragte den ruhmreichen: Herr, ist es dann wahr, wie der Affe sagt, dass du und Tasch eins sind? Da brüllte der Löwe, so dass die Erde bebte, aber sein Zorn galt nicht mir. Und er sagte: Das ist falsch. Nicht, weil Tasch und ich eins sind, sondern weil wir Gegenspieler sind, nehme ich die Dienste, die du ihm geleistet hast, für mich an. Wenn jemand bei Tasch schwört und hält seinen Eid um des Eides willen, so hat er wahr geschworen, obwohl er nicht weiß. Obwohl er es nicht weiß, und ich belohne ihn dafür. Wenn jemand in meinem Namen etwas Grausames tut, dann dient er, obwohl er den Namen Aslan nennt, doch dem Tasch, und Tasch nimmt seine Tat an. Verstehst du das, mein Sohn? Ich erwiderte: Ja, du weißt, wie viel ich verstehe. Aber ich sagte auch, denn die Ehrlichkeit drängte mich: Ich habe stets Tasch gesucht. Geliebter, sagte der Ruhmreiche, ohne dein Verlangen nach mir hättest du niemals so gesucht. Denn alle finden, was sie getreulich suchen. Soweit nochmal C.S. Lewis. Ich glaube, es gibt Hoffnung für jeden Menschen. Auch für die Menschen, die falsche Götter oder gar keine Götter anbieten, weil sie Jesus nicht gekannt haben und nur falsch kennengelernt haben. Gott kennt jeden von uns durch und durch, und er kann auch sehen, ob ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hätte, wenn er ihn kennengelernt oder richtig kennengelernt hätte. Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden, so 1. Timotheus 2, Vers 4. Und ich kann nicht glauben, dass das ewige Schicksal von Menschen einzig und allein von dem Zufall abhängen kann, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und das Richtige gehört haben. Von daher gehe ich davon aus, dass im Buch des Lebens auch Namen von Menschen stehen werden, die nie von Jesus gehört haben oder nie richtig von ihm gehört haben und darum nie die Chance hatten, hier in diesem Leben ihm recht zu vertrauen. Nun ist das schon eine wichtige Frage: Was ist mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Aber ehrlich gesagt ist das ja nicht unsere Situation. Denn wir haben von Jesus gehört. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass Gott uns vielleicht irgendwie doch noch eine Chance gibt, wenn wir vor seinem Thron stehen. Wir können hier und jetzt unser Vertrauen auf Jesus setzen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, wie kommt dein Buch, dein Name ins Buch des Lebens, das Buch des ewigen Lebens? Indem du an Jesus glaubst, indem du dein Vertrauen auf Jesus setzt, indem du glaubst, dass Gott Jesus in diese Welt gesandt hat und ans Kreuz gesandt hat, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Und darum lass mich das zum Schluss nochmal ganz persönlich fragen. Bist du gewiss, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Wenn ja, dann freu dich von Herzen darüber. Wenn nein, dann komm zu Jesus. Vielleicht heute noch. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, weil du nicht weißt, wie das geht, frag gerne mich, frag jemand von denen, die schon an Jesus glauben, die du kennst. Jedenfalls wünsche ich das dir und jedem. Die Gewissheit, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Amen. Wir wollen ein Bekenntnis singen. Und jeder, der möchte, ist eingeladen, es von Herzen mitzusingen. Das glaube ich. Und wir bitten jetzt um den Segen Gottes. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen. Amen.